Ostern kommt bald. Also es lässt sich nicht mehr leugnen in allen Geschäften, die Osterdeko. Die Osterlieder gibt es zum Glück nicht ganz so viele wie Weihnachtslieder, aber die Deko und die Osterhasen, die Osterglocken, die man jetzt kaufen kann, das geht jetzt richtig massiv los. Für uns ist heute der zweite Sonntag der Passionszeit. Das heißt, wir Christen denken nicht nur an Ostern und Hasen und Blumen, sondern wir denken vor allem an die Zeit vor Ostern, an der wir dann an das Leiden und Sterben Jesu vor seiner Auferstehung erinnert werden. Und in unserer Predigtreihe begleiten wir Jesus in seinen letzten Tagen auf der Erde vor seiner Kreuzigung. Letzten Sonntag ging es darum, wie Jesus auf einem Eselfohlen in Jerusalem eingezogen ist, wie er von der Menge als König empfangen und gefeiert wurde. Viele erwarteten, dass er etwas gegen die Gewaltherrschaft der Römer unternehmen würde. Aber er ist ein sanfter Herrscher, der nicht die politischen Angelegenheiten klären wird, sondern die persönlichen Angelegenheiten jedes Einzelnen. Jesus hat zu sich eingeladen, ihm zuzuhören, von ihm zu lernen. Er hat gesagt, komm zu mir. Alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Das hat Jesus gesagt. Was Jesus an dem Tag seines Einzugs in Jerusalem am Tempel beobachtet, lässt ihn dann so handeln, wie er handeln muss. Als Jesus am nächsten Tag eben wieder nach Jerusalem kommt, geht er mit seinen Jüngern zum Tempelberg und verhält sich nämlich gar nicht so sanft. Und dazu lese ich die Verse aus dem Markus-Evangelium. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen: Heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil Jesus das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Damit man sich diese Begebenheit besser vorstellen kann, habe ich ein Bild vom damaligen Tempelbezirk mitgebracht, wie er in etwa ausgesehen haben mag. Hier sehen wir die große Tempelanlage mit den riesigen Mauern außenrum. Etwa in Trapezform. Hier an dieser Seite, auf der rechten Seite, war der Ölberg. Auf der linken Seite ging es dann hinunter in die Stadt nach Jerusalem. Hier am Ölberg befanden sich die regulären Märkte für den Opferbedarf. Dort gab es Läden für Tauben, Lämmer, Schafe, Öl oder Mehl. Und hier am Ölberg kamen einige der Pilgerrouten an, wenn die Juden aus ganz Israel nach Jerusalem gingen. Wie gesagt, auf der anderen Seite geht es dann in die Stadt hinunter. Im Mittelpunkt steht der eigentliche Tempel mit dem Heiligtum und dem Allerheiligsten, hier im roten, runden Kreis. Im vorderen Bereich befand sich die Vorhalle der Priester, wo auch Leviten ihren Dienst taten. Dahinter kam das Heiligtum. Da durften nur Priester hinein, jeden Tag, um ihre Dienste zu verrichten. Und das Allerheiligste, ganz hinten im Tempel, Da durfte nur der Hohepriester hinein. Einmal im Jahr am großen Versöhnungstag. Vor dem Tempel, jetzt in Rot, der Vorhof der Männer. Bis hierher durften die jüdischen Männer kommen. Alles Weitere, was dahinter passierte, konnten sie so ein bisschen sich angucken, aber nicht wirklich viel sehen. Aber bis hierher durften auch die Männer kommen. Der Frauenvorhof, jetzt in Rot hier unterlegt, hier vorne etwas größer, bis dahin durften auch die jüdischen Frauen kommen. Der ganze Tempelbereich mit dem Vorhof für die Juden, hier durften sich im Ganzen nur noch Juden aufhalten. Und wir sehen, es ist viel mehr an Räumlichkeiten, an Kammern, an Lagern um diese Vorhöfe herum. Und dann kommt um den Vorhof der Heiden, der Juden, der Vorhof der Heiden, der Nichtjuden, auch in Rot unterlegt. Hier durften auch Nichtjuden hinkommen, um den lebendigen Gott Israels anzubeten. Aber weiter durften sie nicht ran. Man sieht auch immer zwischen diesen einzelnen Vorhöfen große Mauern mit engen Durchlässen und die wurden immer bewacht. Auch der Vorhof der Heiden, der Nichtjuden, wurde bewacht. Aber hier findet jetzt das statt, was ich vorhin in dem Markus-Evangelium gelesen habe. Heiden waren hier schon lange nur noch selten zu sehen. Stattdessen waren hier die Händler und Wechsler tätig. Tausende von Tieren wurden hier angeboten. Geld musste gewechselt werden. Eigentlich befanden sich die Händler außerhalb der Tempelanlage, am Ölberg, wie ich vorhin gesagt habe. Aber die Tempelverwaltung, die führenden Priester und Schriftgelehrten, stiegen auch in das Geschäft mit ein, denn der Verdienst war enorm. Dazu kam, dass 3 Wochen vor dem Passafest jeder Israelit, der über 20 Jahre alt war, die Tempelsteuer zu bezahlen hatte. Und es galt als besonders verdienstvoll, diese Tempelsteuer auch am Tempel zu verrichten. Man konnte sie überall im Land verrichten, aber wenn man es hier gemacht hat, das war noch ein Tick besser. Ich weiß nicht, wer das vermittelt hat, aber ich könnte mir schon vorstellen, wer darauf Wert gelegt hatte und was versprochen hat, dass das noch viel verdienstvoller ist, hier auch die Tempelsteuer zu bezahlen. Denn die Währung in Israel war auch, weil es römische Provinz war, der römische Dinar. Der aber war im Tempel verboten, weil darauf der Kopf des römischen Kaisers abgebildet war. Das war für die Priester Gotteslästerung und das, was noch dazu stand und viele der Kaiser haben sich als Götter verehren lassen, das war No-Go im Tempel. Deswegen musste das Geld gewechselt werden. In extra Münzen ohne ein Kaiserbild, überhaupt ohne Bilder. Und klar, auch hier haben die Priester, die für die Tempelverwaltung verantwortlich waren, ordentlich mit abgesahnt. Jedes Jahr 1 bis 2 Millionen Denare, nur für sie selbst. Jesus kommt nun in den Vorhof und beginnt, diesem Treiben ein Ende zu machen. Er vertreibt die Händler mit ihren Tieren, er stürzt die Tische der Geldwechsler um. Dieser ganze Tempelbezirk auch außenrum in den Mauern befand sich Platz. Und wir können nur ahnen, was für eine Autorität Jesus ausgestrahlt haben muss, dass er den gesamten Tempelbezirk so beherrschen konnte. Auch wenn es nicht in den Evangelien ausführlich so drinsteht, können wir davon ausgehen, dass Jesus von seinen Jüngern unterstützt wurde bei dieser Aufgabe. Und die Volksmenge, die hat diese Maßnahmen gefeiert und gebilligt. Denn sie wurden ja ausgenommen. Die führenden Priester und Schriftgelehrten, die gerne mit ihrer Tempelpolizei eingegriffen hätten, waren machtlos. Sie hatten Angst vor dem Volk. Jesus mischt sich in die Geschäfte der höchsten geistlichen Würdenträger in Israel ein und verurteilt sie. Wie unangenehm und peinlich war das für die Priester. Gerne wären die Priester und Schriftgelehrten Jesus losgeworden, aber sie hatten Angst, ihn während der Festtage gefangen zu nehmen. Nachdem Jesus so für Ordnung im Heiligtum gesorgt hatte, sind alle gespannt, was er zu sagen hat. Und Jesus gibt ihnen eine klare, verständliche Erklärung. Jesus konfrontiert seine Zuhörer mit zwei Prophetenworten. Das erste vom Prophet Jesaja, das zweite vom Propheten Jeremia. Und ich lese das erste Wort, das vom Propheten Jesaja gesagt wurde, im Zusammenhang. Es heißt da in Jesaja im 56. Kapitel: So spricht Jahwe, wahrt das Recht und sorgt für Gerechtigkeit. Denn nahe ist meine Rettung, sie kommt bald, und meine Gerechtigkeit, sie wird bald offenbar. Glücklich der Mensch, der sich daran hält, der meine Gebote befolgt, der auf den Sabbat achtet und ihn nicht entweiht, und der sich hütet, irgendetwas Böses zu tun. Der Ausländer, der sich Jahwe anschloss, sage nicht: Jahwe schließt mich sicher aus seinem Volk aus. Wenn sich Ausländer Jahwe angeschlossen haben, ihm dienen und ihn lieben, seinen Sabbat halten und ihn nicht entweihen und festhalten an seinem Bund, die lasse ich kommen auf meinen heiligen Berg. Die dürfen sich freuen im Haus des Gebets. Denn mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. Jahwe, Gott der Herr, hat schon zu Zeiten von Jesaja die Ausländer, die Nichtjuden, mit eingeladen, ihn auf dem Tempelberg anzubeten. 800 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. Letztlich von Anfang an, seit der Berufung von Abraham, wollte Gott, dass alle Völker durch Abraham gesegnet werden. Der Gott Israels war nicht nur für die Juden da. Er war auch für jeden Ausländer, für jeden Nichtjuden da, der ihn aufrichtig suchte. Er ist der lebendige Gott, der für alle Menschen da ist. Der Tempel sollte also vor allem eine Hilfe sein, mit Gott in Kontakt zu kommen. Gott will mit seinen Menschen aus allen Völkern reden. Ich lese das zweite Wort, das Jesus nennt, das vom Propheten Jeremia gesagt wurde im Zusammenhang. Gott sprach zu Jeremia und sagte ihm: Stell dich ins Tor vom Haus Jahwes und rufe. Hört das Wort Jahwes, ihr Juden. Hört her, die ihr durch diese Tore kommt, weil ihr Jahwe anbeten wollt. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Ändert euer Leben und Tun. Nur dann lasse ich euch an diesem Ort bleiben. Denn nur wenn ihr euer Leben und Tun von Grund auf bessert, wenn ihr wirklich nach Gottes Recht miteinander lebt, wenn ihr Ausländer, Waisen und Witwen mit nicht ausnutzt, nur dann werde ich euch für immer an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Aber ihr stehlt und mordet, ihr brecht die Ehe, schwört Meineide und lauft anderen Göttern nach, die euch gar nichts angehen. Und dann kommt ihr her und tretet in diesem Haus vor mich hin, in diesem Haus, das meinen Namen trägt, und sagt: Wir sind doch gerettet. Um dann weiter all diese Gräuel zu verüben. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, für euch zu einer Räuberhöhle geworden? Lässt Gott durch Jeremia fragen. Schon Jeremia hat den Gottesdienst am Tempel verurteilt. Wenn der Gottesdienst keine Auswirkung hat auf das alltägliche Leben, auf die Arbeit, auf die Ehe und die Familie, dann kann man ihn auch sein lassen. Das war schon bei Jeremia die Botschaft. Ändert euer Leben und Tun, sagt der lebendige Gott. Nur wenn sich euer Umgang miteinander bessert, habt ihr eine Zukunft. Und denkt nicht, dass ich mich davon beeindrucken lasse, dass ihr Gottesdienste feiert. Zurück zu Jesus. Das Geschäft mit der Sünde lief einfach zu gut. Ich bezahle mit den Tieropfern für meine Schuld und die Priester müssen mir Vergebung zusprechen. Dabei muss ich mein Leben nicht unbedingt verändern. Gott erkennt die Scheinheiligkeit. Schon zur Zeit von Jeremia und auch als Jesus im Tempel war, galt, unser Gottesdienst beginnt erst richtig, wenn man vom Tempel wieder nach Hause geht. Ändert euer Leben und Tun. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das gilt auch für uns. Unser Gottesdienst fängt an, wenn wir hier wieder aus dem Haus hinausgehen. Wenn der Gottesdienst keine Auswirkung hat auf mein Leben, dann wird der Ort, an dem man Gottesdienst feiert, zu einer Räuberhöhle. Jeremia hat zu seiner Botschaft das Verhalten beim Gottesdienst noch als Frage formuliert. Ist denn dieses Haus, das meinen Namen trägt, für euch zu einer Räuberhöhle geworden? Jesus geht weiter, indem er eine Aussage daraus macht, wenn er auf dieses Wort Bezug nimmt. Er sagt, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Im Tempel gab es große Schatzkammern der Priester. Habt ihr vorhin auf dem Bild vielleicht gesehen, so um die Vorhöfe rum, diese vielen Gebäude, was da wohl alles drin gewesen ist. Jesus nennt sie eine Räuberhöhle. Wer Alibaba und seine Räuberhöhle kennt, also so ähnlich kann das da auch drin ausgesehen haben, von den Schätzen her, die da gelagert wurden. Aller Gewinn, den die Priester gemacht haben, bezeichnet er als geraubt. An jeder Sünde, die mit einem Tieropfer beglichen wurde, haben die Priester verdient. Die hatten noch gar nichts dagegen, wenn die Leute sündigen, wenn sie dann nachher noch richtig dafür bezahlen. Es geht den Priestern nur noch um den eigenen Gewinn. Sie sind nicht daran interessiert, dass sich am Leben der Menschen etwas verändert. Und wie in der Zeit von Jeremia steht Jerusalem in der Gefahr, zerstört zu werden. Jeremia hatte gesagt, denn nur, wenn ihr euer Leben und Tun von Grund auf bessert, wenn ihr wirklich nach Gottes Recht miteinander lebt, wenn ihr Ausländer, Waisen und Witwen nicht ausnutzt, nur dann werde ich euch für immer an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Zu der Zeit von Jesus sah der Tempelberg mit dem vergoldeten Tempel großartig aus. Aber Jesus wusste, dass kein Stein auf dem anderen stehen bleiben würde. Nur 40 Jahre später haben die Römer die Tempelanlage, die wir vorhin gesehen haben, vollständig zerstört. Jesus hat seine Zuhörer gewarnt. Er hat versucht, sie noch einmal wachzurütteln mit seinen Worten, damit sie umkehren, ihr Denken verändern und auf ihn hören. Und wieder direkt mit dem Vater reden und mit ihm beten. Jesus hat in den letzten Tagen in Jerusalem alle seine Zuhörer eingeladen, zu seinem Vater umzukehren, ihr Leben zu verändern und jeden Tag mit Gott zu reden. Das wünscht sich Jesus auch heute von uns. Er will, dass wir auf ihn hören, zu seinem Vater umkehren. Er will, dass sich dadurch, durch unser Hören auf ihn, durch unsere Begegnung mit ihm, unser Leben wirklich verändert. Und dass wir jeden Tag mit Gott reden. Jesus war auch deshalb nach Jerusalem gekommen, um mit seinen Jüngern zu beten und das Passamahl zu feiern. Dazu laden wir auch heute beim Abendmahl ein, zur Begegnung mit Gott. Mit den Liedern Gott loben. In der Stille an seinem Platz zu beten. Für sich beten zu lassen, zu hören, was Gott von mir will. Wie in der Zeit von Jeremia steht Jerusalem in Gefahr, zerstört zu werden. Wir haben jetzt keine Angst davor, dass unser Gebäude hier zerstört werden wird. Aber wir wurden dazu aufgefordert, für unsere Gemeinde, für unsere Gebäude zu beten. Auch für den Bau. Wie kann es weitergehen? Und ein Gedanke kann uns dabei helfen. Jesus hat gesagt, mein Tempel soll ein Bethaus für alle Völker sein. Auch unser Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Niemand ist ausgeschlossen. Die meisten von uns sind nicht Juden. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Jude unter uns ist. Könnte ja auch sein. Aber wir gehören alle zu diesen Ausländern, die eingeladen sind. Und ich bin froh, dass wir Nichtjuden aus vielen Völkern auch heute zusammengekommen sind, um Abendmahl gemeinsam zu feiern, um gemeinsam zu beten, um gemeinsam auf Gott zu hören. Deswegen nutzt die Zeit des Singens und Lobens, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Hört hin, was er euch zu sagen hat, wo ihr, jeder Einzelne, sein Leben, sein Verhalten ändern soll. Amen.